als wir den Gottesdienst vorbereitet haben und dann die Frage war, ob es irgendwie was Musikalisches gibt, was so rund um die Predigt Sinn macht, da habe ich gesagt, dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, das macht irgendwie Sinn, weil es das gut kombiniert, was das letzte Mal in meiner Predigt vorkam und was diesmal in meiner Predigt vorkommt. Nämlich aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied und an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Ich genieße das sehr, dass irgendwie so in den letzten Jahren viele Lieder irgendwie ins Land reingeflossen sind, die sich die Mühe machen, irgendwie mit gutem Deutsch irgendwie schöne Bilder zu malen. Und ich hoffe, dass etwas von der Stimmung dieses Liedes irgendwie ankommt. Weil es, wenn es um Gott begegnen, in dem, was in uns abläuft, in dem aussprechen, in Worte dafür finden, dem Herzen Worte verleihen, wenn es darum geht, dann ist immer die Gefahr da, dass beim Thema Gebet irgendwie so eine Abfolge von Sachen abläuft, was ich denke, was denn wohl Gebet ist. Und je nachdem, mit was für einem Hintergrund man so groß geworden ist, ist manches von dem, was einem dann so einfällt, nicht so wahnsinnig hilfreich. Also Gebet kann für manche Leute die Strafe gewesen sein für irgendwelche Sachen, die man mal einem Priester gesagt hat. Und da musste man 5-mal oder 10-mal oder wie auch immer. Und dann gibt's so die standardisierten Sachen, die man machen musste. Dann kann ich mich erinnern, als ich das erste Mal so in christlichen Kreisen mich ein bisschen regelmäßiger bewegt habe. Wir hatten damals Gottesdienste sonntags um 14 Uhr in einem Wohnzimmer irgendwo in Nordfriesland, also um uns herum weite Felder. Da gab es einen, der immer am Anfang einer Gebetszeit, das machen wir hier in der Regel nicht, weil das hier alles viel zu groß ist und da könnten nur die 5, die laute Stimme haben, beten, am Anfang einer Gebetszeit, die in diesen Gottesdienst integriert war, hat immer ein Mann gebetet und er hat immer dasselbe gebetet. Und wenn ihn aber richtig was bewegt hat an diesem Gottesdienst, dann hat er am Ende nochmal einen Satz rangehängt. Also es gab immer sozusagen 8 Sätze etwa, die waren Standard. Und dann kam manchmal noch ein 9. Und dann merkte man, okay, jetzt berührt ihn was. Also nicht alles, was wir so an Gebet mitbekommen haben, was wir so an Gebet erlebt haben, bei anderen Leuten, bei unseren Eltern vielleicht, bei den Gemeinden, in denen wir so groß geworden sind oder in dieser Gemeinde, nicht alles hat uns immer geholfen. Aber nicht alles hat uns geschadet. Das ist ja so die andere Seite. Ich möchte uns erstmal reinnehmen in einen Raum. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Gebet reden? Ich finde, eine der zentralen Stellen, die uns sagt, wer bin ich eigentlich vor Gott? Wer bin ich eigentlich vor Gott? Ist Psalm 139. Und Psalm 139 ist die Rede davon, wir haben das nicht hier stehen, damit ihr mir zuhört und nicht auf den Bildschirm guckt. In Psalm 139 heißt es, dass ich gewoben bin im Leib meiner Mutter. Dass ich gewoben bin im Leib meiner Mutter und dass Gott mich dort gesehen hat. Und dass er alle meine Tage kannte. Und dann wird das ausgedrückt in verschiedener Art und Weise, so dieses, mein Herz ist ihm eben bekannt, meine Wege sind ihm bekannt, er weiß, wer ich bin. Das wird dann illustriert damit, dass egal, wo ich hinfliehe, egal, wo ich mich versuche zu verbergen, egal, wie viel Decken ich versuche, mir über den Kopf zu ziehen, er sieht mich. Er weiß, was mit mir ist. Und also wer so wie ich groß geworden ist und nicht von ganz klein auf eingeimpft hat, bekommen hat, dass Gott ein Guter ist. Ja, also man kann das Kindern ja irgendwie im Laufe des Lebens wahrscheinlich ungefähr 7000 Mal sagen. Ja, Gott liebt dich. Ja, und wenn man das lang genug gesagt hat, dann dringt das ja wirklich manchmal durch. Also es gibt ja tatsächlich ein paar Erwachsene, die haben das tatsächlich begriffen. Diejenigen von uns, die an dieser Stelle anders groß geworden sind. Ich habe mir über Gott die ersten 14 Jahre gar keine Gedanken gemacht und danach war es dann irgendwie zu spät, um bestimmte tiefste Schichten irgendwie nochmal so richtig zu erreichen. Also für diejenigen von uns, die bei Gott nicht so auf einem Track alleine unterwegs sind, für die ist die Sache, dass Gott mich immer sieht, ambivalent, hat zwei Seiten. Also die gute Nachricht ist, er sieht mich immer. Und die bedrohliche Nachricht ist, er sieht mich immer. Das ist ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. Also das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Alleinsein ist ja sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Ja, also manche von uns hat man das Gefühl, die haben also einen ruigen Abend verlebt, wenn sie nur mit 6 Leuten unterwegs waren. Das Bedürfnis ist sehr, sehr unterschiedlich, aber eigentlich haben wir alle instinktiv so Momente, wo wir sagen, so, also eigentlich will ich jetzt so für mich sein. Und Gott sagt, nee, das bist du aber nicht. Du bist nicht für dich. Egal wann, egal wie, egal wo, egal was dir gerade durch den Kopf geht. Und er sieht mich ja eben nicht nur von außen, er sieht mich ja auch von innen. Ich bin bei dir. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Nachricht, dass egal, was gerade passiert, egal, was auf mich einstürmt, egal, wie viel durch meinen Kopf irgendwie gerade Kraut und Rübe läuft, er ist bei mir. Er ist bei mir. Also wenn wir darüber reden, unserem Herzen Ausdruck zu verleihen, davon zu Gott zu gehen und ihm die Dinge zu sagen, die auf dem Herzen sind, dann geschieht das in einem Raum, in dem Gott alles von mir weiß. Alles von mir weiß. Also wir beten nicht, um ihn in Kenntnis zu setzen. Gott weiß. Gott weiß, was bei mir abläuft. Gott weiß meinen Schmerz. Er weiß mein Sehnen. Er weiß meine Dunkelheit. Gott kennt die ganz finsteren Räume meines Herzens, meiner Erinnerungen und meiner verknoteten Gedanken. Gott kommt an hell erleuchtete Räume meines Herzens ran. Lass es mich mal ein bisschen kitschig ausdrücken, goldbeschlagene Räume, die ich vielleicht selber noch nicht mehr finde, in die ich selber noch nicht vorgedrungen bin. Wenn ich Christ bin, wenn ich mein Leben Gott verantwortet habe, dann sagt mir die Bibel, dass Gott selbst angefangen hat, in mir zu wohnen. Dass Gott durch den Heiligen Geist in mir wohnt. Und wenn wir jetzt hier stehen und sagen, okay, jetzt gehe ich also durch das Innere meines Herzens, meiner Gefühle, meiner Seele und betrete so die Räume, dann finde ich Gott da ja nicht. Also offensichtlich gibt es da Räume, die ich nicht einfach aufschließen kann, die ihm aber bekannt sind, die er kennt, in denen er drin ist. Dem Herzen Worte verleihen. Jemand aus der Gemeinde hat das mal versucht, mit eigenen Worten zu machen. Die sind natürlich formuliert und, komm ruhig nach vorne, die sind formuliert, deswegen sind die, ganze Sätze. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wenn ich bete, dann bete ich selten ganze Sätze. So wie wenn ich mit meiner Frau rede. Also manches davon ist grammatikalisch richtig, aber das meiste sind ja so abgebrochene Sätze. Also im Deutschen unterscheidet man zwischen Schriftdeutsch und Sprachdeutsch ja nun sehr deutlich, das ist eigentlich Schriftdeutsch, aber ich glaube, es ist ein Bild für das, was Gebet sein kann.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Gott, du stehst am Anfang, auch in meinem Leben. Vater im Himmel, du bist heilig. Bete ich dich an um deinetwillen? Weil du heilig, gerecht und wahrhaftig bist? Gott Israels und Abrahams, Schöpfer Gott, König des Himmels und der Erde, Immanuel, Gott mit uns, aber Lieber Vater, du hast so viele Namen und dennoch begreife ich so wenig von dir, kann dich nicht fassen in deiner Größe. Ich möchte dich lieben und ehren, denn da ist eine unstillbare Sehnsucht, Gott, nach dir. Schenk mir Worte, die meinem Herzen Ausdruck verleihen, die dich loben und anbeten, die dir, meinem Gott, gerecht werden. Worte, die deine Größe anerkennen und dich in deinem Wesen begreifen. Gott, du bist mein Herr. Ich will mich freuen an dir. Ich will dir Lieder singen, für dich tanzen, dich preisen, für deine wunderbare Schöpfung, für deine bedingungslose Liebe, für deine Gnade, die jeden Morgen neu ist. Danke für das Leben und für den Sinn, den du meinem Leben gibst. Du bist mein Fels, meine Burg und mein Retter, meine Zuflucht in Zeiten der Not, mein Schild, meine Stärke, mein Heil. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher angefüllt mit Segen. Du liebst und du heilst, du versorgst und verbindest. Du füllst mein Herz und machst es übervoll. Du gießt Segen aus über uns, verschwenderisch, Ströme lebendigen Wassers in Hülle und Fülle. Du allein bist gut, du allein bist Gott, der Gott unseres Lebens, der Gott unserer Herzen. Dieser Platz gehört dir allein. Gott, am Ende bin ich wieder nur bei dir, in der Stille angekommen, die keine großen Worte machen braucht. Die Stille, die begreift, dass du im Raum bist. Deine Heiligkeit erfüllt mich mit Ehrfurcht. Deine Gegenwart lässt alles andere verblassen. Und nur noch du bist da, der ewige Gott, der gestern, heute und morgen derselbe ist. Ewig treu, ewig liebend, ewig Gott.
Einer der bekanntesten Pastoren der westlichen Hemisphäre, Bill Hybels, macht das so, dass er morgens immer ein Gebet aufschreibt. Also der setzt sich morgens hin in sein Büro, der fängt verhältnismäßig früh an und schreibt ein Gebet auf. Und wenn das dann fertig geschrieben ist, dann betet er das laut und das ist seine Gebetszeit. Also das wäre überhaupt nicht meine Form. Also das fängt schon mit der Uhrzeit an und geht über die Form weiter. Aber das könnte so klingen wie das, was wir gerade gehört haben. Ein noch bekannterer Christ der westlichen Hemisphäre, der Papst, betet mit Gebeten, die andere Leute aufgeschrieben haben. Also mit Gebeten, die andere Leute über die Jahrhunderte hinweg formuliert haben oder über die Jahrzehnte hinweg. Es ist alles nicht nur mittelalterliche Patina, die da im Vatikan gepflegt wird. Da haben Leute teilweise Tage dran gesessen, dieses Gebet so zu formulieren, dass es das ausdrückt, was es ausdrücken soll. Und verschriften das und andere beten das mit. Und unter anderem der Papst betet so. Psychotherapeuten lassen manchmal, wenn Leute nicht in der Lage sind, ihrem Herzen Worte zu verleihen, lassen sie diese Leute Tonfiguren formen oder sie lassen sie tanzen oder sie lassen sie, also es gibt ja verschiedene Wege. Das kann beim Beten enorm helfen. Das kann beim Beten enorm helfen. Und der Vorteil ist im Gegensatz zur Psychotherapiegruppe, dass wenn du das machst bei dir zu Hause, dass keiner zuguckt. Keiner sieht, wie du tanzt, keiner sieht, wie du Ton formst. Keiner sieht, was immer dein Weg ist, was immer deine Form ist. Dem Herzen Ausdruck verleihen. Dem Herzen Ausdruck verleihen gegenüber einem Vater im Himmel. Worte zu finden für einen Gott, dem es gefallen hat, dem es gefällt, uns zu sagen, er ist ein Vater. Er könnte ja ganz andere Überschriften wählen, ganz andere Sachen. Und wir haben das in dem Gebet gerade gehört, so viele Namen, mit denen die Bibel Gott belegt und mit denen er sich auch selber vorstellt. Aber es ist eben schon erstaunlich, dass als Jesus gekommen ist, da redet er eigentlich fast nur noch vom Vater. Gott, in ihm begegne ich meinem Herrn. Ich begegne tatsächlich dem, der diese Welt regiert, der das Anrecht anmeldet, zu sagen, das alles hier gehört mir. Ich gehöre ihm, mein Herz gehört ihm, mein Leben, meine Zukunft, das, was ich meine zu besitzen, das gehört alles ihm. Es gibt eine Bezeichnung für Gott, die in der Bibel sehr selten vorkommt. Ich nehme sie hier mal raus, weil sie eine ist, die mich sehr anspricht, aber wir sind ja alle unterschiedlich und das ist, solltet euch Mut machen, vielleicht für euch auch zu finden. So, was sind die Bilder, die euch helfen, euch im Gebet zu nähern? In der Bibel wird Gott manchmal der Uralte genannt. Der Uralte. Und was es damit sagen will, ist, dass die Bibel sagt, er ist weise. Er überblickt. Und er wird nicht hysterisch, wenn ich mit meinen Problemen in den Raum komme. Ja? Also wenn ich panisch zu ihm durchdringe und nicht mehr weiß, was ist, dann begegne ich dem Uralten. Er wird nicht panisch. Er hat das alles schon mal gehört. Er hat das alles schon mal erlebt. Und er hat für alles schon mal eine Lösung gefunden. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Bibel nennt ihn einen Freund. Ein merkwürdiger Gedanke, findet ihr nicht? Also, es ist ja schon merkwürdig, sich vorzustellen, dass man mit einem Hund befreundet sein kann, aber dass wir mit dem ewigen Gott befreundet sein können. Mit einem, dessen Abstand zu uns doch so viel größer ist als unser Abstand zu einem Hund. Das ist schon erstaunlich. Dem Herzen Worte verleihen, ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, wen spreche ich eigentlich an? Auf wen gehe ich eigentlich zu? Wer ist er für mich? Deswegen habe ich am Anfang gemalt dieses Bild, wer bin ich denn für ihn? Ich bin ihm wohl bekannt. Wer ist er denn für mich? Und ich glaube, da sind wir eigentlich im Kern von Gebet. Im Beten lerne ich Gott kennen. Im Beten begegne ich Gott. Und ich lerne ihn kennen. Der Fremde. In der Theologie hat man mal von Gott, ein sehr bekannter Theologe, der ganz andere ist er da genannt worden. Ja? Also so steht er nicht in der Bibel. Ja? Der ganz andere. Da kriege ich so ein philosophisches Gänsehautgefühl. Aber natürlich ist Gott einfach anders. Und im Beten gehe ich zu ihm, schütte mein Herz vor ihm aus und in dem, was jetzt geschieht zwischen ihm und mir, lerne ich ihn kennen. So läuft das ja auch zwischen Menschen. Man macht gemeinsame Erfahrungen, man redet miteinander und an der Reaktion des anderen lernt man den anderen langsam kennen. An dem, was vom anderen kommt, an dem, wie er reagiert auf das, was von mir kommt, lernen wir uns langsam kennen. Vielleicht eine der schönsten Passagen in der Bibel zum Thema Gebet, so in ihrer sehr knackigen Form, Philipper 4, den wollte ich euch mal vorlesen, mal ein Bibelvers, ne? Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist so eine sperrige ältere Übersetzung. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn ihr an einem Wörtchen ein bisschen dreht, dann merkt ihr, was da drin steckt. Wenn ihr statt eure Anliegen da einfügt, euer Anliegen, dann merkt ihr, was da drin steckt. Was ist das, was dein Herz bewegt? Was ist das, was dein Herz zittern lässt? Was ist das, was dein Herz pulsieren lässt? Was ist das, was dein Herz schreien lässt? Lass dein Anliegen vor Gott kund werden. Gib es ihm. Sag es ihm. Begnüg dich nicht damit, dass er doch weiß. Wenn du dich damit begnügst, dass er weiß, lernst du ihn nicht kennen. Aber wenn du es ihm sagst, wenn du dein Herz öffnest vor ihm, wenn du Worte findest, wenn du das versuchst auszudrücken vor ihm, was dich bewegt, und dann in aller Emotionalität, Gebet, Flehen, Danksagung, Flehen ist ja ein scharfes Wort. Und wir dürfen das. Gott lädt uns dazu ein. Gott lädt uns dazu ein, zu sagen, komm, lass uns richtig eng miteinander sein. Wir sind das ja gewohnt, irgendwie in sozialen Kontexten, wo wir irgendwie es mit eher Fremden zu tun haben, da kriegen wir uns noch irgendwie so auf die Reihe. Und dann ist uns das peinlich, wenn wir bei der Polizei stehen und wegen irgendeiner Geschichte eine Anzeige erstatten und anfangen zu weinen. Ja, sondern da hat man sich dann hoffentlich im Griff. Und vor Gott darf ich das. Vor Gott darf ich flehen. Vor Gott kann ich mein Herz ganz roh auf den Tisch legen. Ohne es einzukleiden, ohne es irgendwie aufzuhübschen, ohne irgendwas dann noch nett zu machen. Und das Spannende ist, dass Gott das liebt. Wir könnten ja sagen, Gott macht das, weil er Erbarmen hat mit uns. Wir könnten ja sagen, Gott macht das, weil Gott irgendwie uns irgendwie einen Gefallen tun möchte. Aber es ist offensichtlich, wenn wir durch die ganze Bibel durchgucken, wie Gott Beziehung sucht mit Menschen. Wie Gott daran Interesse hat, an uns ranzukommen. Und wir an ihn rankommen. Nicht, weil er Mangel hat, sondern weil er einen Überfluss an Liebe hat. Weil er einen Überfluss in sich hat, der Menschen erreichen will, der Menschen berühren will. Ich möchte euch aus der Predigt heute ein Bild mitgeben, was ihr vielleicht gar nicht mit dem Thema Gebet oder mit Reden mit Gott irgendwie so in Verbindung bringen würdet. Aber ich möchte euch dieses Bild malen und euch da reinnehmen. Es gab zu Lebzeiten Jesu in Jerusalem einen großen sakralen Zentralbau, der Tempel. Das war bei den Israeliten ein einzigartiges Gebäude. Es war ein riesiges Gebäude. Es war der größte Tempel, den es im ganzen Römischen Reich zu der Zeit gab. Es war, der Hammer ist ja auch eine Zeit, wir können uns das immer gar nicht so richtig vorstellen, ohne Fotografie zum Beispiel, ohne Buchdruck. Also die Leute kannten nur, was sie selber gesehen haben. Nur das hatten sie gesehen, was sie mit ihren eigenen Augen vor Ort gesehen hatten. Das hatten sie gesehen. Also für viele war dieses Gebäude nicht einfach nur das größte im Römischen, also der größte Tempel im Römischen Reich, sondern es war unendlich viel größer als alles andere, was sie bis dahin so gesehen hatten. Und für viele auch, was sie jemals sehen würden. Und dieses große Gebäude war dazu gebaut, um für Gott eine Wohnung zu sein. Jetzt nicht im Sinne von, er ist im Himmel ausgezogen und dort eingezogen, sondern im Sinne von, hier ist er auch. Stellen wir uns das so vor wie eine Botschaft. Ja, die amerikanische Botschaft ist ja amerikanisches Hoheitsgebiet. Wir wissen, dass die amerikanische Botschaft hier in Hamburg nicht Amerika ist. Aber doch, sie ist, dieser kleine Flecken Erde ist eben auch Amerika. Und in diesem Sinne ist der Tempel in Jerusalem auch Gottes Gegenwart. Auch der Ort, in dem Gott einfach da ist. Und dieser Raum, von dem das beschrieben ist, der ist ungefähr 10 mal 10 mal 10 Meter groß gewesen. Wir haben gerade das Stichwort Gluckstraße gehört, Barmbek Süd. Das ist so dieser kleine Raum, bevor man in den größeren Gottesdienstraum reinkam. Der war so 10 mal 10 Meter. Jetzt muss man sich den noch ein bisschen ungefähr doppelt so hoch wie das hier vorstellen. So ein Würfel, 10 mal 10 Meter. Und in diesem Raum war ein Kasten und bei diesem Kasten waren zwei Engel stilisiert, die also über diesem Kasten sozusagen wachen oder ruhen. Das Wort wachen wird da nicht verwendet in der Bibel, um zu zeigen, so hier ist die Gegenwart Gottes. Es wird alles sehr genau beschrieben in der Bibel, was damit gemeint ist. Dieser Raum war völlig dunkel, schwarz. Er war von innen mit Gold ausgeschlagen, aber du könntest ihn mit Diamanten ausschlagen. Wo kein Licht reinkommt, kann nichts reflektieren. Es war ein pechschwarzer Raum. Einmal im Jahr durfte ein Abgeordneter des Volkes, ein Priester, ein besonderer Priester, das wurde auch nicht gelost, sondern das war der eine, der gerade der Chef der Priester war, einmal im Jahr durfte der da rein. Und bevor er da rein durfte, musste er durch einen verhältnismäßig komplizierten Ritus durchgehen, der ihn sauber gemacht hat. Der ihn reingewaschen hat, sauber genug, um es in der Gegenwart des lebendigen Gottes aushalten zu dürfen. Die Israeliten haben der ganzen Sache nicht so ganz getraut. Wir wissen, dass der Priester, der da reingegangen ist, mit seinem Bein an einer Schnur fest war, damit für den Fall, dass er tot umfällt in der Gegenwart Gottes, man ihn wieder rausziehen konnte. Ja, das steht nicht in der Bibel. Das wissen wir von Geschichtsschreibern aus dieser Zeit. Ja, die hatten sich mit der Zeit Gedanken gemacht, was machen wir denn, wenn der Priester, ob bei all dem, was wir mit ihm gemacht haben, wenn er doch nicht gut genug ist, um vor Gott zu kommen. Nachher haben wir da irgendwie so einen Toten liegen und dann, ne? Also haben sie ihm das Bein festgebunden, um ihn herauszuziehen. Was für ein Bild. Gott wohnt auch in einer Kammer in Jerusalem. 10 mal 10 Meter. Also schon ein ordentliches Wohnzimmer, ne? Wohnt also in einem Raum in Jerusalem. Und einmal im Jahr darf einer von uns ihn für einen kurzen Moment besuchen. Und hoffentlich überlebt er das auch. Geht es dir manchmal so, wenn du über Gebet nachdenkst? Ob du so, wie du bist, zu Gott kommen kannst? Ob das erlaubt ist, ob du wirklich dein Herz öffnen darfst, ob du ihm wirklich die Sachen sagen darfst, die dir auf der Seele brennen, die Dinge, die dich beschäftigen, das, was dich umtreibt, so wie du bist. Bist du sauber genug gemacht worden, damit du auch ganz bis zu Gott kommen darfst? Oder stehst du lieber außerhalb des Raums und rufst da mal rein? Oder stehst noch weiter draußen und singst mit den anderen Liedern in der Hoffnung, dass du zumindest im Chor ein bisschen was durchdringt durch die Tür und durch den Vorhang. Dieser Raum, 3 Seiten Gold, 4. Seite ein fetter Vorhang, ein sehr fetter Vorhang. Eigentlich war das nur ein Vorhang. Aber die Leute, die dann den Tempel gebaut haben und ihn nochmal gebaut haben, die wollten irgendwann sicher gehen und haben irgendwann nicht einen Vorhang gehabt, sondern am Ende waren es dann 5 Vorhänge, die übereinander lagen. Also stellt euch lieber einen richtigen Teppich vor, also so einen ordentlichen Perser, ja, so ein fettes Gewebedings, ja, so ein richtig so, ne? Also nichts hier von wegen Luftzug und dann weht da die IKEA-Kabine im Wind, so, ne, sondern das ist schon sehr massiv. Wenn der Priester da reingegangen ist, dann war das genau geordnet, wie 2 andere Leute diesen Vorhang zur Seite gezogen haben, weil es 2 Leute brauchte, um ihn anständig zur Seite zu kriegen. Also zur Seite heißt nur so, ne, ein paar Zentimeter, damit der Priester da um die Ecke schlüpfen konnte. Habt ihr das Bild verstanden? Es ist wichtig, dass ihr das Bild versteht. Gott wohnt also in diesem Raum, dunkel, nicht zu sehen, man hört ihn nicht und mit ihm reden kann man eigentlich auch nicht. Und jetzt erzählt die Bibel, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und auf dieser Erde gelebt hat. Und er bestätigt nochmal diesen Raum. Er sagt, das ist ein Bethaus. Dieser Tempel ist ein Bethaus. Ein Bethaus. So sagt er das bei der Reinigung des Tempels. Einige von euch kennen vielleicht diese Passage, wo er er flechtet eine Peitsche und dann vertreibt er die Leute. Ja, also das ist schon ziemlich massiv. Gott selbst wird in Jesus Mensch und sagt nochmal den Leuten, das ist ein Bethaus. Hier ist der Ort, wo Gott dich hört und wo du Gott hörst. Und er geht seinen Weg weiter, konsequent weiter. Und konsequent weitergehen hieß für ihn, das hat er von Anfang an gesagt, ich bin gekommen, um zu sterben für die vielen. Ich bin gekommen, stellvertretend für euch zu sterben. Und dann geschieht das. Jesus stirbt. Jesus stirbt mit meiner Unzulänglichkeit, mit meiner Schuld, mit meinem Dreck. Das wäre jetzt hier zu lange, um das alles genug zu erklären, worum es da geht. Gott stirbt in Jesus mit meinem Dreck, mit meiner Unzulänglichkeit, mit all meinem Dunkeln. Und dann sagt die Bibel diesen Vers hier oben, Lukas-Evangelium. Der Vorhang im Tempel zerriss. Der Vorhang im Tempel ist weg. Kennt ihr das, wenn Kinder Geschenke aufmachen? Da wird nicht rumgeknibbelt an irgendwelchen Knoten. Ja? Da wird geguckt, wo ist die Möglichkeit, die Hand reinzufahren, um das Papier aufzureißen. Ja? So ungefähr stelle ich mir das vor, als Gott den Tempelvorhang zerrissen hat. Endlich. Endlich. Endlich Schluss mit Trennung. Endlich gibt es nichts mehr, was mich trennt von meinen Menschen. Denn das, was mich trennt von meinen Menschen, das ist soeben mit meinem Sohn gestorben. Das ist in diesem Moment mit Jesus gestorben. Ich kann jetzt frei zu ihnen und sie können frei zu mir. Deswegen haben wir heute so etwas wie ein Bethaus nicht mehr, einen Tempel, ein Heilige, was weiß ich. Weil Gott, der in diesem Raum war, in die ganze Welt hineingegangen ist. Und weil wir, egal wo wir sind, Gottes Boden betreten. Gottes Land betreten, egal wo wir sind, ihm begegnen. Deswegen können wir heute überall beten, können wir überall unser Herz vor ihm öffnen. Und das ist ein wunderschönes Bild, weil er den Vorhang zerrissen hat. Riss mitten in zwei. Auf. Das Geschenk ist ausgepackt. Gott hat einen Weg gefunden. Er redet mit uns und wir können mit ihm reden. Das ist das Angebot Gottes. Das ist das Geschenk Gottes. Ich bete mit uns. Danke, Jesus, danke, dass mit dir nochmal alles ganz anders geworden ist. Ich danke, dass du den Vater uns vorgestellt hast, dass du die fleischgewordene Illustration der Liebe dieses Vaters geworden bist. Danke, dass du uns einlädst in dein Bethaus, uns einlädst in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Vater, und wir halten dir unser Herz hin. Unsere Trotzigkeit und unsere Härte, unsere Angst. Unsere Sehnsucht. Herr, wir bitten dich, lass uns dich kennenlernen. Lass uns Freunde werden. Lass uns vertraut miteinander umgehen. Gott, komm und sprich zu jedem hier. Komm, Heiliger Geist, tu dein Werk. Schließt du Türen auf. Zerreißt du Vorhänge. Lass Licht in die Dunkelheit hineinkommen.